Lebst du manchmal mit der Angst, etwas zu verpassen? Wie die meisten oder einige unter euch wissen, gibt es im Englischen dafür, für dieses Phänomen, seit schon längerer Zeit einen passenden Begriff. FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Und natürlich ist es vor allem für uns, die wir im 21. Jahrhundert leben, in unserem digitalen Zeitalter, eine besondere Versuchung, weil wir gefühlt zu jedem Zeitpunkt eigentlich die ganze Welt auf Knopfdruck verfügbar haben. Und weil wir so vielen Informationen die ganze Zeit ausgesetzt sind, manchmal wollen wir es gar nicht, entwickelt sich sehr leicht diese Angst in uns, dass wenn wir mal für einen kurzen Moment nicht nachschauen, dass wir was verpassen, dass uns etwas Wichtiges entgeht. Und ich merke das bei mir selber immer wieder, wenn ich eine Weile, vielleicht ein paar Tage oder so, mal nicht in die Nachrichten geschaut habe. Nicht jeder ist jemand, der regelmäßig in die Nachrichten schaut. Ich versuche es oder ich mache es automatisch viel mehr. Und manchmal verpasse ich aber für ein paar Tage, weil viele andere Sachen meine Aufmerksamkeit erfordern. Und dann merke ich aber, wenn ich wieder darauf zurückgreife, dass ich eigentlich nicht wirklich irgendwas verloren habe. Weil ich mal für ein paar Tage nicht in die Nachrichten geschaut habe, weil ich mal für eine Weile nicht auf dem neuesten Stand war, weiß ich gleich, eigentlich habe ich nichts wirklich verpasst, das mein Leben wirklich verändert hätte. FOMO. Was hat es mit Lukas 4, Verse 14 bis 30 zu tun, unserem Predigtext für heute Morgen? Es ist eine Sache, die vielen Dinge, mit denen wir jeden Tag konfrontiert sind, die ganzen Informationsfluten, die uns erreichen, zu verpassen. Aber es gibt Dinge, die wir uns nicht leisten dürfen, zu verpassen. Und was passiert, wenn wir das eine, was wir auf keinen Fall verpassen dürfen, dann doch verpassen? Und was, wenn dieses eine eigentlich die ganze Zeit uns verfügbar war? In unserem Informationsdschungel ist es ja immer wieder wichtig, auch gerade das zu unterscheiden, was wirklich notwendig ist und was wirklich wichtig und dringend ist, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eben das herauszufiltern, was wirklich wichtig ist, was nicht warten kann. Wir sehen im Lukas-Evangelium, Jesus Christus bringt eine gute Botschaft. Er bringt das Evangelium, das bedeutet gute Botschaft. Und eine gute Botschaft, die etwas mit Befreiung zu tun hat. Das sehen wir heute Morgen in diesem Kapitel. Befreiung. Aber was, wenn gerade wir, die wir am nächsten dran sind, weil wir diese Botschaft hören, weil wir ihr am direktesten ausgesetzt sind, wenn gerade wir sie verpassen? Lasst uns gemeinsam diesen Text lesen. Ich bitte euch nochmal aufzustehen und mit mir auf Lukas 4, und zwar Verse 14 bis 30 zu hören. Gottes Wort aus Lukas 4. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagenen Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und aller Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Und sie sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und er sprach zu ihnen, ihr werdet jedenfalls dieses Sprichwort zu mir sagen, Arzt, heile dich selbst. Alles, was wir gehört haben, dass es in Kapernaum geschehen sei, tu auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, sodass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach Sarepta in Sidon, zu einer Frau, einer Witwe. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel, und keiner von ihnen wurde gereinigt, als nur Naaman, der Syrer. Und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Amen. Soweit aus Gottes Worte. Dürft euch gerne wieder hinsetzen. Unser erster Punkt, ich habe es euch in eurem Ablauf auch abgedruckt, ist: Jesus bringt gute Botschaft. Wir werden 2 Punkte haben und diese 2 Punkte orientieren sich an den 2 Teilen dieses Abschnittes. Jesus bringt gute Botschaft. Und wir beginnen diesen Text, wenn ihr es vielleicht gesehen habt, genau da, wo wir letzte Woche aufgehört haben, für die, die da waren. Als Jesus in der Wüste mit dem Teufel rang, sahen wir diese Betonung darauf, dass er durch den Geist erfüllt, vom Geist in der Wüste herumgeführt wurde. Und durch den Geist rang er mit dem Teufel und er hat den Teufel bezwungen und er kam wieder aus der Wüste, aus dieser Probezeit, aus dieser Versuchungszeit hervor, in der Fülle des Heiligen Geistes. Das sehen wir hier betont. Und in Vers 14 dann kehrte er im Heiligen Geist wieder nach Galiläa, also seine Heimatregion. Und das ist der Punkt, zu dem Jesu Dienst öffentlich wird. Wir haben schon gesehen, er wurde öffentlich in sein Amt eingeführt durch seine Taufe, aber dann verschwand er in der Wüste, weil er mit dem Satan ringen musste. Und dort hat er den Satan bezwungen und jetzt kommt er siegreich aus der Wüste heraus und beginnt seinen öffentlichen Dienst. Und in den Versen 14 bis 15 sehen wir eine ganz typische Zusammenfassung dessen, was sein Dienst ausmachte. Und eine Betonung, die wir bei Lukas wiedersehen werden, auch heute, ist, dass Jesus Lehrer war. Er wirkte durch seine Lehre. Er verkündigt eine Botschaft. Und das führt uns in diese eigentliche Erzählung hier ab Vers 16. Er kommt als Lehrer, der schon gewirkt hatte, jetzt in seinen Heimatort. Manche von euch, wenn ihr in euren Heimatort zurückkehrt, vielleicht nach einer Weile, viele von uns kommen nicht aus dieser Gegend und so kommen wir vielleicht immer wieder dahin zurück, wo wir geboren sind, wo wir aufgewachsen sind. Mir geht es immer wieder so: Auf der einen Seite gibt es diese intensive Vertrautheit und diese festen Beziehungen, die man irgendwie immer noch hat zu dem Ort, zu den Menschen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch manchmal ein bisschen ein Unbehagen. Es gibt ein bisschen diese Problematik, dass man eine Weile weg war, dass die Leute vielleicht nicht wirklich mit dabei waren, wo man sich verändert hat und dass sie einen vielleicht anschauen. Und man hat den Eindruck, dass man nicht mehr so ganz auf der gleichen Wellenlänge ist. Auf der einen Seite ist da Vertrautheit, aber auf der anderen Seite kann es auch komisch sein. Auf jeden Fall kommt Jesus jetzt in seinen Heimatort und wir sehen, was es dort auslöst. Und wir sehen einige typische Elemente, die immer wieder wiederkehren, auch vielleicht, wenn wir in unseren Heimatort zurückkommen. Diese interessante Beziehung, die man zu diesem Ort hat. Also Jesus geht in seinen Heimatort, wir lesen es nach seiner Gewohnheit, in die Synagoge. Was war die Synagoge? Die Synagoge war der Ort, wo zu dieser Zeit und auch immer noch heute die Juden zusammenkamen. Es war nicht der Tempel, aber es war der Ort, wo die Juden zusammenkamen, um Gott anzubeten und vor allem, um auf sein Wort zu hören. Die Schriften des Alten Testaments, die hebräische Bibel. Und es war dort gewöhnlich, dass in der Synagoge jüdische Männer die Schrift öffentlich lasen. Und so sehen wir es auch bei Jesus. Er nimmt diese Schriftrolle, er öffnet das Buch nicht auf wie wir, wo wir unsere Bücher aufklappen, sondern er rollt das Buch aus. Damals hat man aus der Schrift Rolle gelesen. Und wir gehen davon aus, dass es damals keinen festen Leseplan gab. Und deswegen ist es vermutlich so, dass Jesus sich diese Stelle, die er hier liest, aus dem Buch Jesaja, bewusst ausgewählt hat. Und zwar liest er aus Jesaja 61. Ich lese es uns nochmal vor. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Ja des Herrn. Und dann sehen wir einen interessanten kulturellen Ausdruck hier, wie es in der Synagoge damals war. Und zwar setzte sich der Lehrer hin. Also wir stehen normalerweise, wenn wir unterrichten, in unserer Kultur damals setzte sich der Lehrer hin. Und dann sehen wir, wie sich Jesus hinsetzt und er ist bereit. Damals war es wie heute gewöhnlich. Man liest einen Text aus der Bibel vor, aus dem Alten Testament, und dann gibt es dazu eine Predigt, einen Kommentar. Und Jesus setzt sich hin und wir lesen hier bei Lukas in Vers 20, alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Und vielleicht ist es im Urtext noch etwas konkreter bzw. intensiver. Es gibt hier ein bestimmtes Verb, das verwendet wird. Das bedeutet gespannt hinblicken. Also wir können uns das ein bisschen vorstellen. Lukas baut die Spannung auf. Der Lehrer hat vorgelesen, er setzt sich hin, was wird er sagen? Und Lukas fasst dann, was vermutlich eine längere Predigt ist, wir gehen davon aus, dass er nicht nur das gesagt hat, aber er fasst zusammen die Botschaft, die Jesus bringt, mit diesen Worten: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Was sagt Jesus? Derjenige, von dem der Text spricht, derjenige, von dem der Text Zeugnis gibt, steht vor euch. Der Text redet von mir. Das heißt, der Jesus wendet hier unsere Augen nicht weg von sich selbst auf etwas Kommendes, sondern er sagt, heute ist es erfüllt. Jesus ist nicht wie ein weiterer Prophet, wie Prophet Jesaja oder Jeremia, der auf etwas Kommendes hinweist, sondern er ist die Erfüllung all der Propheten. Wenn wir heute Hausarbeiten schreiben oder Forschungsarbeiten schreiben oder sie lesen, wird uns schnell bewusst, dass wir, um unsere Autorität zu untermauern oder unsere Quellen transparent zu machen, Fußnoten brauchen. Und manchmal werden diese Fußnotenapparate sehr lang. Und ich erinnere mich noch an einen Studienfreund, von dem ich eine Hausarbeit mal mir angeschaut habe, bei dem war gerade so ein oder zwei, vielleicht drei Zeilen auf dem Text, auf dem eigentlichen Haupttext. Und der Rest war eine Fußnote. Manchmal steht mehr in der Fußnote als im eigentlichen Text, aber es geht meistens darum zu zeigen, wie komme ich zu diesem Schluss. Und oftmals müssen wir uns auf andere beziehen. Auf andere, die vermutlich schlauer sind als wir oder die schon sehr Bedeutendes beigetragen haben. Und wir beziehen uns auf ihre Autorität. Aber Jesus verwendet hier keine Fußnoten, wenn wir mal dieses Beispiel aufgreifen wollen. Jesus verweist nicht auf eine andere Autorität und sagt, jemand wird kommen und wie genau sich das erfüllen wird, was der Prophet Jesaja hier sagt, sondern er sagt, in mir ist es vollendet. Ich vollende Gottes Plan. Und was wir in diesem Text sehen, den wir uns gleich genauer anschauen, den er hier zitiert, ist eigentlich der programmatische Ausdruck dieser Mission, die Jesus hat. Das ist das programmatische nicht das Wahlprogramm, aber das Programm, das Erlösungsprogramm, das Missionsprogramm von Jesus. Hier drückt er uns in seinen Worten, in den Worten des Propheten aus, warum er gekommen ist und was er tut. Was also sagt Jesus hier mit Übersicht? Das wollen wir uns anschauen. Erstens sagt Jesus, dass er von Gott gesalbt ist. Habt ihr schon mal gesagt, im Alten Testament, wer war gesalbt? Das waren Könige, Priester, manchmal auch Propheten. Aber Jesus ist hier mit dem Geist Gottes gesalbt. Wir finden immer wieder den Bezug auf den Heiligen Geist im Leben Jesu. Was bedeutet das? Es bedeutet Gottes Gegenwart, Gegenwart seines Geistes. Es ist Gottes Gegenwart, seine Gegenwart, in der er wirkt, in Kraft und Erneuerung bringt. Seine Gegenwart ist mit Jesus aufs Engste identifiziert. Der Geist Gottes ist auf mir. Und was ist der Zweck davon? Armen gute Botschaft zu verkündigen. Was bedeutet das? Heißt es, Jesus kam, um den Armen und Bedürftigen zu helfen? Kam Jesus, um vielleicht Sozialreformen einzusetzen? Weil wenn wir hören, dass Armen eine gute Botschaft verkündigt wird, dann denken wir daran, oh, vielleicht werden die Armen erleichtert, vielleicht werden sie reich, vielleicht kommen sie aus ihrer Armut heraus und kommen zum Wohlstand. Die Antwort ist nicht direkt. Sie ist nicht nein, aber nicht direkt. Denn dass es Jesus hier nicht um materiell Arme im engeren Sinne, wenn wir an materiell wirtschaftlich Arme denken, dass es ihm nicht im engeren Sinne um diese Armen geht, sehen wir allein daran, dass Jesus während seines Dienstes, den wir in den Evangelien nachlesen können, so gut wie keinen Armen wirklich reich gemacht hat. Er hat sich nicht um politische Reformen bemüht, er hat ihm nicht verholfen, um Arbeit zu finden, nicht direkt. Aber dennoch sehen wir dann, wie seine Jünger in alle Welt hinausgehen und sagen, Jesus hat gesiegt, seine Mission ist erfüllt. Das heißt, es kann Jesus nicht darum gehen, materiell Arme im engeren Sinne in den Fokus zu nehmen. Die Armen im Buch Jesaja, wenn wir nochmal zurückschauen auf den Propheten, die Armen bei Jesaja und an vielen anderen Stellen der Bibel sind auch oft die, die nicht viel Geld haben. Oftmals geht es zusammen. Aber es sind vor allen Dingen Menschen mit einer gewissen Grundhaltung vor Gott. Einer inneren Grundhaltung und einer Einstellung vor Gott. Es sind Menschen, die sich ihrer verletzlichen Situation vor Gott bewusst sind. Menschen, die nicht vor Gott kommen und sich selbst irgendwie vertrauen und meinen, vieles zu haben, sondern die sich vor Gott bringen und wissen, sie sind in einer prekären Situation auf ihn angewiesen. Sie sind verletzlich, sie sind schwach vor Gott. Jesus sagt einmal bei Matthäus, selig sind die, die geistlich arm sind. Zum Beispiel heißt es auch bei Jesaja 66, Vers 2, aber auf den will ich blicken, Gott spricht hier, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Was bedeutet diese Armut? Diese Armut bedeutet Demut. Auch die Selbsteinsicht, dass wir eine Not haben vor Gott, auf die er selber mit seiner Gnade reagieren muss. Dass ich nicht reich bin vor Gott, dass ich nicht das habe, was mich vor ihm qualifiziert. Ist das deine Einstellung? Ist das unsere Einstellung vor Gott? Nicht ein Reichtum, mit dem wir kommen vor Gott, um uns großartig zu fühlen. Nicht das, was es braucht, um Gott zu gefallen, sondern das Angewiesensein auf ihn, das leere Kommen vor ihm, arm zu sein. Diesen Menschen bringt Jesus gute Botschaft. Wenn wir in dieser Kategorie sind, bringt uns Jesus gute Botschaft. Aber lasst uns dieses Armsein auch nicht verkürzen, denn das wäre nicht gerecht gegenüber dem, was wir bei Lukas sehen. Denn durch die Bank sehen wir bei Jesus, wer ist vor allem bei ihm im Blickfeld. Es sind viele verschiedene Randgruppen und unter anderem sind es die, die arm sind. Sind es die, die nicht viel haben. Irdischer Reichtum als solcher ist keine Sünde, die uns von Gott trennt, so als wäre unsere materielle Situation ein per se Ausschlussverfahren aus dem Reich Gottes. Aber die Bibel betont durchweg, dass Reichtum gefährlich ist. Denn, nicht weil Geld schlecht ist, aber kaum etwas verleitet uns so leicht zur Sünde und verleitet uns vor allem so leicht dazu, uns von Gott unabhängig machen zu wollen, wie der Reichtum. Das ist das Erste. Jesus bringt Armen gute Botschaft. Zweitens bringt Jesus Befreiung den Gefangenen bzw. den Zerschlagenen. Und auch hier müssen wir uns natürlich fragen, okay, wen befreit Jesus? Bringt Jesus eine soziale Revolution oder eine gesellschaftliche Veränderung, einen politischen Befreiungsschlag? Und hier ist die Antwort eigentlich noch klarer, nein. Denn das sehen wir wirklich nicht mal ansatzweise irgendwo in den Evangelien. Was aber sehen wir bei Jesus, wenn wir weiterlesen von Kapitel 4 an, wie wir es dann auch nächste Woche tun werden? Wen befreit Jesus da? Wir sehen, Jesus befreit Menschen von einer Gefangenschaft, die tiefer geht, als nur politisch oder sozial ist. Es ist eine Gefangenschaft, die tiefer geht. Jesus bricht geistliche Ketten. Er befreit Menschen aus der Sklaverei des Bösen, aus der Sklaverei Satans selber. Er führt Gefangene frei, wie? Indem er sie zu Gottes Kinder macht. Und vielleicht denkt jetzt der ein oder andere unter uns, was soll das noch mit mir zu tun haben? Denn es klingt etwas primitiv. Heute haben wir alle möglichen Möglichkeiten und Mitteln zur Hand, die uns vielleicht helfen, unsere körperlichen und seelischen Nöte, all das, was an Zerbrochenheit und Elend in unserem Leben sowohl sichtbar als auch unsichtbar präsent ist. Wir haben alle möglichen Mittel, uns daraus einen Ausweg zu verschaffen. Und nichts von all den Mitteln hat irgendwas zu tun mit einem jüdischen Mann im ersten Jahrhundert, der in Palästina lebt und hier eine Befreiung ausruft. Aber wenn das unser Gedankengang ist, dann lasst uns nochmal darauf hören, was Jesus an anderer Stelle sagt. Und zwar in Johannes 3, da sagt er, dies aber ist das Gericht, dass das Licht, Jesus selbst, in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das heißt, unser existenzielles Problem, das Problem, was tiefer als alle anderen Probleme geht, ist, dass wir Dingen über unser Leben Herrschaft geben, die uns von Gott, unserem Schöpfer, fernhalten. Wir geben Dingen in unserem Leben Herrschaft, die uns von Gott, unserem Schöpfer, fernhalten. Oder um es mit Johannes Worten zu sagen, dass wir die Finsternis mehr lieben als das Licht. Warum? Weil wir nicht bloßgestellt werden wollen. Wir wollen nicht bloßgestellt werden. Und wie sehr wir wirklich vom Bösen gefangen sind, erkennen wir erst dann, wenn Jesus es selbst uns zeigt. Das heißt, bevor uns Jesus wirklich zeigt, in welcher Gefangenschaft wir leben, in welcher Finsternis wir leben, um dieses andere Bild zu verwenden, bevor wir das wirklich sehen, oder Jesus muss es uns zeigen, bevor wir es wirklich sehen, so rum. Wir müssen in anderen Worten Jesus zulassen, dass er unsere Not interpretiert. Er muss uns unsere Not interpretieren. Es ist leicht, auf Distanz zu gehen zu Gott, zu Jesus und zu der Botschaft, die er bringt, und auf Distanz zu bleiben, um Gott nicht wirklich es zu gewähren, uns unsere Not zu zeigen. Das ist das eine Problem. Wir werden gleich im zweiten Teil nochmal sehen, was das andere Problem ist, wenn Menschen vermeintlich zu nah an Jesus dran sind und sich dann von ihrer falschen Vorstellung von Jesus abhalten lassen. Aber das andere Problem kann auch das sein, dass wir zu sehr auf Distanz gehen und wir lassen Jesus nicht zu uns sprechen und ihm nicht unsere Not zeigen lassen. Wir sind dazu von Grund auf geneigt. Aber wenn Jesus in unser Leben kommt und uns wirklich unsere Not zeigt, wenn er zeigt, dass wir die sind, die in Gefangenschaft leben und Freiheit brauchen, dann sehen wir im selben Moment auch, dass nur er uns frei machen kann. Und wie sieht diese Befreiung aus, von der Jesus spricht? Gott hat uns zuallererst mal als Seele und Leib geschaffen. Wir sind nicht nur Seelen, die herumschweben, sondern wir sind in einem Leib und in einer Seele geschaffen. Und beides ist von der Sünde betroffen. Beides liegt in Knechtschaft. Sowohl unser Leib, unser Körper, unsere materielle Seite, als auch unsere Seele, dass das unsichtbar ist. Beides ist von der Sünde geschädigt. Und deswegen sehen wir, wie Jesus immer und immer wieder Menschen auch leiblich heilt. Wir werden viele Heilungsgeschichten in Lukas sehen. Und uns vom Bösen befreit, nicht nur in unserer Seele, sondern als Ganzes. Und am Ende wird diese Erlösung, die Jesus bringt, die ganze Welt umspannen. Das heißt, es geht um Jesus oder Gott nicht nur um unsere Seele, sondern es geht ihm um uns als ganze Menschen. Am Ende wird alles unter seiner Erlösung befreit werden. Aber als Voraussetzung dafür, als Voraussetzung, dass diese Welt erneuert wird und als Ganze diese Befreiung erleben darf, sehen wir hier in Vers 19 zweimal dieses Wort, das sowohl Entlassung, aber auch Vergebung und Erlass der Schuld bedeutet. Das ist, was Jesus zuallererst bringt. Es ist Entlassung. Entlassung aus was? Aus Schuld, die wir vor Gott haben. Dieser Wunsch nach Freiheit treibt ja eigentlich alle Kulturen zu allen Zeiten der Weltgeschichte irgendwie an. Es ist ein starker Wunsch, frei sein zu wollen. Frei sein von allem Möglichen. Aber die allerbeste Freiheit, die wir erleben können als Menschen, von Gott geschaffen, die allerbeste Freiheit, die wirkliche Freiheit ist, wenn Gott zu uns sagt, ich spreche dich frei von all dem, was dich von mir trennt. Wenn Gott uns von dem freispricht, was uns von ihm trennt, was kann uns dann noch gefangen halten? Dann empfangen wir diese Freiheit, Gott Vater nennen zu dürfen und freien Zugang zu ihm zu haben. Das ist die Freiheit, die Jesus bringt. Und drittens ist Jesus von Gott gesandt, um Blinde wieder sehend zu machen. Auch das erfüllt Jesus natürlich mehrmals buchstäblich. Wir finden immer wieder Blinde, die geheilt werden und wieder sehen. Und während Blinde durch Jesu Hand geheilt werden, immer wieder und ihr Sehvermögen wieder erlangen, beseitigt Jesus auch hier immer wieder eine tiefer liegende Blindheit. Und was ist diese Blindheit? Es ist eine Gottesblindheit, die uns hindert, Gott zu erkennen. Wir sehen es auf eine sehr interessante Weise, selbst bei den Jüngern. Wir wissen, die Jünger, die Jesus sich beruft, wir werden es noch sehen, müssen von ihren ganzen falschen Vorstellungen, die sie von Jesus haben, schrittweise freigemacht werden. Sie müssen sehend werden, dafür Jesus wirklich zu erkennen und durch Jesus auch Gott zu erkennen. Sie müssen von ihren falschen Vorstellungen freigemacht werden, um Gott wirklich zu erkennen in Jesus. Und was darin geschieht, wenn Gott das macht, durch Jesus, der die Blinden sehend macht, sehen wir nirgendwo so gut ausgedrückt, wie in 2. Korinther 4, Vers 6, wo Paulus schreibt, denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, also in der Schöpfung, der es auf einmal aufleuchten hat lassen, er ist es, der in unserem Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das ist ein sehr reicher und teilweise verschachtelter Satz, der aussagt, wenn Gott unsere Augen öffnet, mit demselben Licht, mit dem er in der Schöpfung das erste Mal überhaupt Licht geschaffen hat, aus der Finsternis, wenn er mit diesem Wort Licht bringt in unsere Herzen, was sehen wir dann? Was wir von Natur aus nicht sehen, das ist Gottes Herrlichkeit. Und wo? In Jesus. Das Neue Testament sagt uns immer wieder, was ist Jesus? Er ist das perfekte Abbild von Gott. In Jesus erkennen wir, wer Gott wirklich ist. Und für diese Herrlichkeit sind wir von Natur aus blind. Aber wenn wir von dieser Blindheit befreit werden durch Jesus, was für eine Freiheit verspüren wir dann, dass wir Gott kennen dürfen. Dass wir ihn wirklich sehen dürfen, wie er wirklich ist. Und mit all dem richtet Jesus die Augen auf ihn, weil er sagt, in mir ist es hier und heute erfüllt. Und damit ruft er, und das ist dieser letzte Ausdruck hier, ein angenehmes Ja des Herrn aus. Was bedeutet das? Es klingt etwas eigenartig. Dieses Wort angenehm im Deutschen hat vielleicht für uns manchmal eher eine andere Bedeutung. Aber was meint es, ein angenehmes Ja des Herrn? Wenn wir in die ursprüngliche Sprache, die hier verwendet wird, zurückgehen, sehen wir hier einen Bezug auf den Festkalender des Volkes Israel. Hätte man vielleicht zuerst nicht so gesehen. Aber der Festkalender Israel. Israel hatte verschiedene Feste, die sie in einem regelmäßigen Turnus begehen sollten. Feste, die ein Ausdruck waren ihrer Gottesbeziehung. Wir wissen natürlich zum Beispiel das Pascha-Fest, das sie erinnert hat an den Auszug aus Ägypten. Und ein anderes Fest war, dass sie das sogenannte Jubeljahr feiern sollten. Was geschah alle 7 Jahre im Jubeljahr? Alle Sklaven wurden freigelassen. Alle Sklaven wurden freigelassen und das Gute daran war, dass in der Gesellschaft Israels es keine auf Dauer währende Sklavenarbeit gab, weil alle Sklaven in einem regelmäßigen Rhythmus freigelassen wurden. Und was Jesus hier sagt, ist, dass letztlich die Bedeutung dieses Jubeljahrs bei den Israeliten in ihm zur Erfüllung kommt. Diese Tradition der regelmäßigen Befreiung von Sklaven hat in ihm eine tiefere Erfüllung, dass er nämlich die Kette der Sünde zerbricht, dass er eine wirkliche Freiheit ausruft, wiederum eben mit diesem Wort Entlassung, Freilassung. Er macht mit der Schuld ein Ende. Und wenn wir dann nochmal auf Jesajas ursprünglichen Text zurückschauen, wird es noch besser, denn wenn ihr vielleicht jetzt ins Alte Testament blickt, um es euch im Original anzuschauen, werdet ihr sehen, Jesaja fügt dem hier noch etwas hinzu, was Jesus weglässt. Zwar lesen wir dort von einem angenehmen Jahr des Herrn und als nächstes von einem Tag der Rache für unseren Gott. Wow! Also hier in dem einen Vers wird sowohl angekündigt das angenehme Jahr des Herrn, Befreiung aus Sklaverei, Und zugleich gibt es auch noch Rache, die Gott bringt. Also es ist ein Gerichtstext eigentlich. Aber Jesus lässt diesen Zusatz aus. Er sagt, heute bin ich nicht da, um Gericht zu bringen. Er schiebt das Gericht auf, er verneint nicht, dass ein Gericht kommen wird, aber er schiebt das Gericht auf und sagt, heute ist Gnadenzeit. Das Gericht ist aufgeschoben. Heute bringe ich gute Botschaft, Gnade und Befreiung. Unser zweijähriger Sohn, der im hinteren Bereich dieses Raumes sich gerade am Spielen befindet, setzt sich in letzter Zeit immer wieder in den Fahrersitz im Auto. Wenn er gerade frei ist, wenn wir aus dem Auto rauskommen und die Tür noch offen ist, setzt er sich auf den Fahrersitz und würde selber gerne fahren. Und dann müssen wir das immer ein bisschen ausdiskutieren. Und ich sage ihm dann, du kannst noch nicht fahren, weil du doch noch keinen Führerschein hast. Und wenn ich ihm dann sagen würde, in 15 Jahren, 16 Jahren, dann darfst du Auto fahren. Dann, wenn er es verstehen würde, wäre es vermutlich keine sehr gute Nachricht in seinen Ohren an diesem Tag. Er würde sich dann nicht freuen und sagen, ja, in 15, 16 Jahren ist es endlich soweit. Aber dann, wenn wir zu diesem Punkt in der Zukunft, so Gott will, mal kommen werden und er wirklich seinen Führerschein macht und er dann immer noch so begeistert ist über Autos, wer weiß, dann kann ich ihm an diesem Tag sagen, wenn er seinen Führerschein macht, heute darfst du selber fahren. Dann ist heute die gute Botschaft. Das entscheidende Wort, das Lukas hier verwendet, und er verwendet es immer wieder an ganz wichtigen Stellen, ist heute. Ein ganz wunderbares Wort, wenn wir das uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Heute. Denk zurück, als die Engel die Geburt des Messias ankündigen, sagen sie zu den Hirten, heute ist euch der Messias, heute ist euch der Retter geboren. Oder denkt später, wenn Jesus am Kreuz hängt und er hat den Schächer neben sich, den Verbrecher, der neben ihm zugrunde geht. Und was sagt er ihm? Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ein wunderbares Wort, das er hier auch verwendet. Und für uns ist es wunderbar, denn dieses Heute ist nicht ein 24 Stunden während des Heute, sondern ein Heute, was unsere ganze Periode, die Gnadenperiode, die Gnadenzeit, in der wir leben, meint. Heute, auch am 19.10.2025, gilt es noch genauso, dass heute der Tag guter Botschaft ist. Heute ist Gnadentag, weil das Gericht aufgeschoben wurde und auch heute noch immer aufgeschoben ist. Es ist nicht aufgehoben. Wir alle wissen nicht, keiner von uns, wie lange unsere Tage noch wären. Aber egal, als wer wir hierher kommen heute Morgen, egal, wer wir sind vor Gott in diesem jetzigen Zeitpunkt, wir sind willkommen geheißen, heute diese gute Botschaft anzunehmen. Lasst uns sie nicht verpassen. Es ist eine gute Botschaft für die Armen, die Gefangenen, die Zerschlagenen, die Blinden, nicht für die Hochqualifizierten, nicht für die, die vollkommen sind, nicht für die, die besonders religiös sind und schon gar nicht für die, die stolz sind, sondern für die, die eben arm sind, die Jesus reich machen will, die Blinden, die er sehend machen will, die Gefangenen, die er frei machen will. Aber es gibt ein großes Aber. Denn es gibt einen zweiten Teil dieses Textes, und dem wollen wir uns jetzt zuwenden. Es gibt ein großes Aber. Die gute Botschaft, die keiner hören will. In Vers 22 reagieren dann Jesu Zuhörer auf diese sagenhafte Predigt. Und wir lesen zuerst, dass sie sich wundern. Und das Interessante an diesem Wort ist, dass es sowohl negativ als auch positiv verwendet werden kann. Wir denken vielleicht an eine Situation, wo wir uns staunend wundern vor der Schöpfung oder vor einem Phänomen, das wir beobachten oder vor einem großen Geschenk, das wir empfangen haben. Wir können uns wundern mit Staunen und Begeisterung und Freude. Aber oftmals sagen wir auch, ich wundere mich ein bisschen über dein Verhalten und hier und da. Und dann ist das Wundern gleich negativ belastet. Das ist vielleicht ein Wundern aus Frustration oder Irritation. Was ist das für ein Wundern bei den Zuhörern Jesu? Wir sehen es gleich, wenn wir weiterlesen, in dieser Frage. Und diese Frage ist eine verheerende Frage. Ist das nicht Josefs Sohn? Hier kommt der Heimatsort-Effekt zum Tragen. Wow, was für eine Botschaft. Aber das ist doch der Typ, der bei uns hier die Straße unten aufgewachsen ist. Wenn wir das bei Matthäus nochmal nachlesen, da stellen sie noch viel mehr Fragen, die uns alle dahin leiten zu sehen, desto mehr Fragen sie stellen darüber, rhetorische Fragen, weil sie den doch eigentlich schon kennen, desto mehr merken wir, ihre Wahrnehmung von Jesus ist eine sehr fehlgeleitete. Denk nochmal an diese Situation, Jesus in seinem Heimatort. Die Leute haben von ihm gehört, er ist schon herumgegangen, Kapernaum zum Beispiel, hat dort Wunder getan. Und jetzt kommt er als Prophet in seinen Heimatort. Und wenn Propheten auftauchen, ist es manchmal gute Botschaft und oftmals haben sie eine gute Botschaft dabei, aber die Umstände, in denen sie auftreten, sind oftmals keine guten. Ein wahrer Prophet kommt nämlich nicht aus dem Nichts, und das ist das Besondere an einem Propheten, er ist nicht jemand, der auf YouTube dubiose Botschaften verbreitet, wie es heute gang und gäbe ist, sondern ein Prophet, der ein wirklicher Prophet ist, kommt mit Gottes Gegenwart. Er spricht Gottes Worte. Ein Prophet kommt mit diesem Gewicht von der ganzen Autorität von Gottes Wort. Und Gottes Wort bringt uns leicht zu einem Unbehagen. Weil was, wenn Gott mich entdeckt? Was, wenn Gott von mir fordert, dass ich mit meinem jetzigen Leben brechen muss? Was, wenn der Prophet mich mit seiner schlechten Botschaft meint? Und dass er mich damit meint, dass ich der bin, der arm ist und gefangen ist und der diese gute Botschaft dringend braucht. Wir sagen uns vielleicht, fang nur ja nicht damit an, mir zu sagen, dass was nicht stimmt. Eine schlechte Botschaft kann ich nicht ertragen. Ich bin nicht der, der gute Botschaften braucht. Mir geht's schon gut. Wir hören es sehr ungern, wenn ein Prophet kommt und uns meint. Und deswegen regt sich hier leicht Widerstand. Aber Jesus nimmt es schon vorweg. Er schaut in die Gedanken und Herzen, weil er Prophet ist, und sagt, ihr werdet wohl sagen, Arzt, heile dich selbst. Und dieses Wort war ein Sprichwort, das ist bei weitem nicht nur hier verwendet, sondern auch in anderen Schriftstücken zu dieser Zeit. Und es bedeutet so viel wie, wenn wir dir Glauben schenken sollen, dann beweis es erstmal. Beweis dich erstmal in dem, was du tun kannst. Weil wir wissen, zu diesem Zeitpunkt waren Jesu Wunderwerke schon bekannt geworden. Und jetzt sagen sie Leute, okay, wenn du so großartig bist, wie von dir erzählt wird, stell es unter Beweis. Es gibt nur ein sehr großes Problem mit dieser Haltung, denn wie viele Wunder werden so eine Einstellung wirklich überzeugen? Und die Antwort ist, wenn wir an anderen Stellen im Evangelium schauen, kein Wunder wird so eine Einstellung überzeugen. Wer so sagt, Jesus, beweis dich erstmal, der weiß schon, wo er stehen bleiben wird, auf welchem Standpunkt. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Und deswegen verpassen die Leute, wer Jesus wirklich ist. Und Jesus gibt ihnen hier eine Lektion aus ihrer eigenen Geschichte. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. Und das führt uns zu diesen alttestamentlichen Geschichten, die er aufgreift. Er nimmt sich hier Elia und Elias heraus. Eine der zwei Geschichten haben wir vorher schon gehört. Und diese zwei Propheten sind passende Ausdrücke für eine Zeit im Leben Israels, wo es nicht gut ging. Vor allem, wenn wir uns mal die Führungsschicht zu dieser Zeit anschauen, die sich von Gott abwendet, die den Bund bricht und sich anderen Göttern zuwendet. Und in dieser verzweifelten Lage, in dieser geistlich trüben und herben Zeit, an wem hat Gott damals gewirkt? Das ist der Punkt, den Jesus macht. An wem hat Gott damals Wunder gewirkt? An Außenseitern. Einmal ist es eine Witwe, also nicht jemand, der sehr besonders ist. An einer einzigen Witwe, es gab viele andere, aber an einer hat er gewirkt. Und das zweite, noch viel stärkerer Ausdruck dafür, an einem nicht-israelitischen, heidnischen Militäroffizier, der zu den Feinden Israels gehört und auch noch Aussatz hat, was damals das Symbol war für Ausschluss, sozial und religiös. Und Jesus kündigt an, dass Gott an den unwahrscheinlichsten Kandidaten für Gottes Gnade wirkt. Und dass gerade diese Menschen sich dieser Gnade öffnen. Die, von denen wir es am wenigsten erwarten würden. Aber was findet Jesus unter seinen nahestehendsten Nachbarn? Die Leute, die ihn doch genau kennen sollten, die eigentlich ein Vertrauen zu ihm haben sollten. Er findet unglaubliches Erstaunen und ein gekränktes Herz, eine ungläubige Verwunderung. Und das ist natürlich ironisch, dass nämlich die Nähe, die sie zu Jesus haben, ihnen zum Verhängnis wird, dass sie zu nah an Jesus dran sind. Wie sieht das bei dir aus? Was ist dein Bild von Jesus? Wie begegnest du Jesus? Das ist wahrscheinlich die wichtigste Frage, die du dir in deinem Leben stellen solltest. Deswegen sollten wir uns darüber ernsthaft Gedanken machen. Wie begegnest du Jesus? Vielleicht sagst du dir, Jesus habe ich schon mal im Religionsunterricht gehört. Ja, da habe ich einiges gelernt über Jesus. Oder Jesus ist ein super Vorbild. Jesus, von dem kann man vieles lernen. Absolut. Oder Jesus, ja, so ganz wissen wir nicht wirklich, wer er war, weil die Bibel ist ja doch nur ein Dokument wie jedes andere aus einer vergangenen Zeit und am Ende haben sich da sehr viel menschliche Meinungen eingeschlichen. Und so weiter. Viele mögliche Antworten auf die Frage, wie begegnest du Jesus? Vielleicht findest du dich in einer dieser mehr oder weniger. Und wenn wir diese Einstellung haben, die sich verschiedenartig zum Ausdruck bringen kann, was machen wir damit? Wir packen Jesus in eine Schublade und behalten ihn dort, um ihn letztlich irgendwie zu bewältigen. Um die Botschaft, die er bringt, zu bewältigen. Aber dieser Glaube, dass Jesus von uns bewältigbar ist, dass wir ihn irgendwie bewältigen können, der führt dazu, dass wir dann Anstoß an ihm nehmen, wenn er seine wirkliche Botschaft verkündigt. Und was ist seine Botschaft? Es kann keinen Zweifel geben, wenn wir die Evangelien lesen. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt, in mir allein könnt ihr Gott erkennen. In mir allein macht dein Leben Sinn. Jesus sagt einmal, wenn ihr nicht an mir glaubt, werdet ihr in euren Sünden sterben. Und er sagt, um mir nachzufolgen, musst du dich selbst verleugnen. Das sind harte Realitäten. Sei vorsichtig, dass dein vorgefertigtes Bild von Jesus dir oder dass es uns nicht zum Verhängnis wird. Wie den Bewohnern von Nazareth, die den echten Jesus verpassen. Das führt uns wieder zum Anfang zurück. Sie verpassen es. Jesus sagt hier, dass Gott Gnade zeigt an Menschen, die Außenseitern sind und lässt die liegen, die meinen, bei Gott schon angenehm zu sein. Und es gibt nichts Gravierenderes, als Jesus zu verpassen. Jesu Zuhörer haben es verpasst, dass er ihnen ihre wirkliche Not zeigt. Sie haben es nicht zugelassen, dass er ihnen zeigt, wie sehr sie ihn brauchen. Sie konnten diese gute Botschaft nicht erkennen, weil sie, wenn sie das angenommen hätten, erkannt haben müssten, dass sie arm sind, dass sie blind und gefangen sind. Und wer seine Armheit oder seine Armut, seine Blindheit und seine Gefangenschaft nicht erkennen will, für den ist Jesus keine gute Botschaft. Die Leute von Nazareth konnten Jesus nicht ertragen. Und warum? Und was hat sie, wozu hat es geführt? Sie wollten ihn beseitigen. Das sehen wir am Ende dieser Episode in Verse 28, 29. Aber wir sehen hier auch, dass seine Stunde noch nicht gekommen war. Es gab immer wieder Momente in Jesu Leben, wo er sozusagen dem Tod nahe ist. Und es ist Gottes Plan, der ihn davon abhält, zu einem verfrühten Moment in den Tod zu gehen. Aber es wird eine Stunde kommen, wo dieser selbe Unglaube wieder aufbraust. Weil was war das Problem, das Jesus ans Kreuz gebracht hat? Es war letztlich genau diese Haltung, dieser Unglaube. Und wenn Jesus dann an diesem Kreuz hängt, dann sehen wir letztlich den Ausdruck dafür, dass dieses Kreuz alle Menschen in zwei Gruppen einteilt. Und diese zwei Gruppen haben zwei Reaktionen auf Jesus. Wir können die Bedeutung des Kreuzes Jesu verpassen, indem wir es für lächerlich erklären, für extrem, für unnötig, für auf unsinnige Weise heroisch, für religiös romantisierend, für irrelevant, was auch immer. Oder wir setzen uns diesem Kreuz aus und wir erkennen, dass es an diesem Kreuz um meine Not geht. Dass an diesem Kreuz meine Not zu Ende kommt. Hier sehe ich sowohl meine Schuld als auch meine Vergebung, meine Blindheit als auch meine neue Sehkraft. meine Gefangenschaft und meine Freiheit. An diesem Kreuz und nur hier kann ich Gott begegnen. Hier ist er für mich. Und wenn das passiert, dann ist es ein Tag der Befreiung. Dann ist es, wie wir es am Anfang des Gottesdienstes gehört haben, aus 2. Korinther 4 oder 2. Korinther 6, dann ist es heute der Tag des Heils. Lass Jesus also zu dir reden in deiner Not. Mögen wir über ihn erstaunt werden im Glauben und nicht im Unglauben. Amen. Lass uns beten. Gott, unser Vater, wir alle befinden uns von Natur aus in Nazareth, in Jesu Heimatort, wo wir diesen Jesus ablehnen, weil wir dich nicht an uns heranlassen wollen, weil wir uns unserer Not nicht bewusst werden wollen. Aber in Jesus ist so viel Freiheit, in Jesus ist so große Gnade, in Jesus ist deine Liebe so zum Ausdruck gekommen, dass wir es nicht verpassen wollen, ihn heute zu empfangen. Das bete ich für jeden von uns. Wirke an unserer Seele und lass uns darauf Antwort geben. Mit neuem Glauben, mit neuer Liebe und mit neuer Hingabe, mit neuer Hoffnung, mit neuer Freude. In Jesu Namen. Amen.